Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, geht es jede Woche rund um das Thema Krebs hier. Ich habe hier Betroffene sitzen, Angehörige sitzen, ich habe hier aber auch Menschen von verschiedenen Vereinen auch hier sitzen, Ärzte hier sitzen. Und heute habe ich ein ganz besonderes Highlight für dich und wir sprechen auch heute da ein bisschen drüber, über die YesCon, die ja auch bald wieder stattfindet und ich habe hier heute eine ganz wundervolle Lady hier sitzen, eine absolute Mutmacherin und ich frage mich, was sie nicht ist. Sie ist Keynote Speaker, sie ist Weltmeisterin, sie ist Europameisterin, sie ist Olympiasiegerin in Paralympic und zwar habe ich die wundervolle Elena hier sitzen. Elena ist 31 Jahre alt und hatte unter anderem auch Diagnose, nämlich einen Gehirntumor. Und auch darüber sprechen wir natürlich auch. Und wir sprechen aber auch ein bisschen, wie sie Paralympic-Siegerin wie sie dazu gekommen ist vor allem auch und wie ihr Weg auch war. Und über so vieles mehr sprechen wir heute in diesem Interview. Also freue ich mich sehr, liebe Elena, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du heute hier bist und vor allem auch den Zuhörern da draußen ganz viel Mut machen möchtest. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier Gast zu sein bei deinem Podcast und hoffentlich vielen Menschen heute erreichen und Kraft und Mut spenden.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Elena. Elena, lass uns doch ein bisschen zurückgehen. Und zwar erzähl doch ein bisschen mal von dir, dass du die Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen, dass sie vielleicht so ein Bild auch erstmal von dir haben.
Ja, also Elena ist mein Name. Ich komme gebürtig aus Kasachstan, bin dann über einen kleinen Weg nach Deutschland gekommen, über einen Umweg über Russland und bin jetzt seit 2004 in Deutschland, habe eine Zeit lang in Bayern gelebt, dort bin ich auch aufgewachsen, bin dann irgendwann 2015, nachdem ich meine Ausbildung zur Physiotherapeutin abgeschlossen habe, nach Berlin gezogen, weil ich meinen Profisport quasi so richtig seriös machen wollte. Mhm. Und mir war klar, in Berlin am Olympiastützpunkt habe ich die besten Möglichkeiten, ein Champion zu werden, denn das war für mich mein Ziel. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich habe eine Sehbehinderung, darum starte ich auch bei den Paralympics und nicht bei den Olympischen Spielen. Mhm. Ich sehe noch ungefähr 2%, gesetzlich zähle ich aber als blind und meine Krankheit nennt sich Makuladystrophie, das heißt, dass das Zentrum für das Scharfsehen quasi ausgestorben ist. Und vielleicht nochmal so eine ganz kurze Einordnung, wie ich sehe. Ich sehe noch ein bisschen Farben. Ich kann noch Kontraste erkennen. Das heißt, wenn jetzt Farben sowas wie Blau und Gelb, das könnte ich gut erkennen. Aber sobald es so Cremefarben werden, dann sieht es für mich alles gleich aus. Mhm. Dann so Kleinigkeiten natürlich wie Gesichtsausdruck und kleine Schriften, das kann ich gar nicht sehen. Ja, also 2% ist nicht viel, aber für mich doch die Welt. Und das versuche ich natürlich so gut es geht zu nutzen. Ja, 2015 in Berlin angekommen, hat dann auch meine sportliche Karriere Fahrt aufgenommen und ich bin dann relativ schnell erfolgreich geworden und habe so den Sport für mich als das Tor in die Welt gesehen und wollte eben was aus meinem Leben machen. Also ein Mensch mit einer Behinderung, der ist man immer sehr eingeschränkt, man kriegt immer sehr viele Grenzen auferzogen und ich wollte aus diesem Kreis einfach heraus und ich wollte diese Chance nutzen, um irgendwie für andere betroffene Menschen, die eine Behinderung haben, ein Vorbild zu sein und zu sagen, es ist alles möglich, wenn man dafür kämpft, wenn man Ziele hat, wenn man nicht aufgibt, wenn man an sich glaubt. Absolut. Ja, und so bin ich dann, Stück für Stück die Karriereleiter im Leistungssport hochgeklettert, habe mir das hart erarbeitet und bin jetzt Tage zweifache Paralympicsiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin und auch mehrfache Weltrekordhalterin.
Wow.
Und nutze auch meine Zeit und den Erfolg und die Aufmerksamkeit, um eben auch andere Menschen zu erreichen, die zu inspirieren, und wie gesagt auch Kraft und Mut zu schenken. Ja, und dann hatte ich ja auch die Begegnung mit dem Krebs 2021 nach den Paralympics in Tokio, habe ich die Diagnose erhalten, Gehirntumor. War natürlich ein Schock für mich. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin von den Spielen zurückgekommen, hatte endlich mein größtes Ziel erreicht und bin endlich Paralympicsiegerin geworden nach 12 Jahren harter Arbeit. War dann nach Folge 7 und habe dann die Diagnose erhalten, Gehirntumor. Und das war natürlich für mich ein Aufschlag. Also ja, völlig natürlich. Unerwartet, mitten im Leben. Auf Wolke 7 war ich da ja noch von den Spielen. Und ja, das hat auf jeden Fall was mit meinem Leben gemacht. Aber ich muss auch sagen, der Krebs hatte nicht nur Negatives, obwohl ich das natürlich niemandem wünsche. Aber für mich persönlich konnte ich auch in der Situation positive Eigenschaften herausziehen. Aber können wir auch ja gerne drauf eingehen nachher.
Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für diese Zusammenfassung. Ich würde doch total gerne wissen, und ich denke mal auch die Zuhörer interessiert das bestimmt auch, hast du schon von Anfang an, seitdem du klein bist, eben auch mit dem Sport begonnen, mit dem Leistungssport im Schwimmen?
Nein, überhaupt nicht. Bei uns gab es diese Möglichkeiten nicht in Kasachstan. Ich komme auch aus sehr armen Verhältnissen, sehr einfachen Verhältnissen. Das heißt, ich habe sehr, sehr spät das Schwimmen gelernt, erst mit 13. Das ist ja wirklich vielleicht so ein Sport zu spät eigentlich.
Wahnsinn.
Ja, aber wie gesagt, das hat mich total angetrieben, diese Chance, ne, die mir der Sport gegeben hat und gar nicht so das Element Wasser an sich. Ich bin bis heute nicht so gerne im Wasser.
Okay.
Ja, aber das ist eben diese Herausforderung und diese Möglichkeiten und Perspektiven, die mir der Sport bietet, was mich so angetrieben hat. Und ich bin bis heute glücklich und total dankbar, dass ich diese Chance für mich damals erkannt habe und genutzt habe.
Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie das ist, dass du hast ja gesagt, du hast nur noch 2% Sehrest, wie du das denn machst, dass du merkst, dass du eben an dem Beckenrand dann auch bist, damit du weißt, wann du wieder drehen musst in dem Sinne?
Ja, das sind eigentlich verschiedene Faktoren. Also manchmal, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse in dem Schwimmbad sind, kann ich noch den Strich unten erkennen oder die Wand, aber das ist eher seltener Fall, also und dann sehe ich auch die Wand erst so 1-2 Meter vorher. Das heißt, ich muss dann sehr, sehr schnell reagieren. Dann ist es natürlich auch ganz viel Routine. Ich meine, ich trainiere ja 6 bis 8 Stunden am Tag.
Natürlich.
2-mal am Tag im Wasser, je 2 Stunden. Also irgendwann hat man es auch im Gefühl.
Na klar.
Und ich bin ja auch Brustschwimmerin und ich orientiere mich da ganz viel an den Zügen. Das heißt, ich zähle immer die Züge und weiß ungefähr, wo ich bin. Aber das ist natürlich keine 100%ige Garantie, dass es dann 1-1 aufgeht. Und da muss man halt auch mal die Verletzungen in Kauf nehmen, ne? Weil im Leistungssport will man Erster sein und da ja geht man keine Kompromisse ein, um langsamer die Wand anzuschauen. Da ist es dann volle Karacho.
Ja, natürlich. Absolut. Wie schnell ging das dann? Also du bist ja 2015 in Berlin dann angekommen und das erste große Ziel war dann die Paralympics Tokio oder wie war das genau?
Ja, nicht ganz. Also wir hatten erst 2016 die Spiele in Rio. Das heißt, ich bin 2015 nach Berlin gekommen und wir haben dann alles dafür getan, dass ich in Rio starte. Ich bin auch wirklich als Favoritin angereist mit einem Weltrekord in der Tasche. Und ja, ich war mir sicher und alle anderen waren sich sicher, dass ich Gold holen werde. Aber leider, muss ich sagen, habe ich in Rio versagt. Für meine Verhältnisse habe ich versagt. Ich bin 5. geworden. Ich wollte aber 1. werden.
Okay.
Und an dem Tag ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich unfassbar geschämt.
Ach Mensch.
Ja, einfach nur, weil ich es mental nicht hingekriegt habe. Ich bin einfach mit diesem Druck und mit diesem Stress nicht klargekommen. Aber ich muss sagen, heutzutage bin ich sehr, sehr froh, dass mir damals das passiert ist, weil ich auch aus dieser Niederlage sehr, sehr viel für meine zukünftige Karriere gelernt habe. Deswegen sage ich das ja auch immer wieder, wie wichtig es im Leben ist, auch Niederlagen zu erleben, weil nur so lernt man und das ist so wichtig für die Zukunft.
Absolut. Ja, und es ist ja auch letztendlich in diesem tiefsten Schmerz oder auch in diesem größten Schmerz kannst du eben auch erstmal erkennen, was du für ein Mensch bist und was du eben auch in dir trägst, dann vor allem auch, ne, durch so eine Niederlage natürlich auch, merkst du ja erstmal, ja, wie das auch ist und wie du das Ganze natürlich auch kompensieren kannst. Also gerade so auf dieser mentalen Basis natürlich auch, ne?
Naja, klar, das spiegelt ja wieder, wo sind meine Schwächen? Und woran kann ich arbeiten? Wo brauche ich Hilfe? Was kann ich an mir ändern, damit das nicht nochmal passiert? Und ich glaube, das ist nicht nur im Leistungssport so, sondern ja auch überall im Leben, im Arbeitsleben, in der Familie, mit Freunden, Business, egal. Das passt auf so viele verschiedene Bereiche.
Ja, absolut, richtig. Und dann hast du dich aber dann, ja, sagen wir es mal so, hochgekämpft, dann eben, wo du dann auch die Voraussetzungen natürlich auch da waren und wo du dann eben auch wieder als Favoritin hingereist bist, nämlich nach Tokio, richtig?
Genau, da waren dann, ich habe natürlich erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um mich zu sammeln, um eben da die Punkte für mich rauszusuchen, woran ich arbeiten kann. Aber dann war mir eigentlich recht schnell klar, so kann ich es nicht stehen lassen. Ich möchte noch meinen Wunsch befriedigen und möchte endlich diesen Paralympics-Titel holen. Und für uns Sportler ist es natürlich die größte Bühne, Olympia oder Paralympics.
Na klar.
Und die ist halt eben alle 4 Jahre. Und habe ich gesagt, alles klar, dann hole ich mir die Experten und dann setzen wir uns ran und schmieden einen neuen Plan und bereiten uns auf die Spiele in Tokio vor. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Wie war das für dich, als du zurückgekommen bist? Gab es da schon in irgendeiner Art und Weise Symptome oder hast du irgendwie was gemerkt? Weil ich meine, man merkt ja an sich keinen Gehirntumor oder gab es schon Symptome, wo du gemerkt hast, okay, da stimmt was nicht?
Ja, allerdings, ich hatte schon viele, viele Monate, bevor der Krebs entdeckt wurde, Symptome. Und das Erste, was mir wirklich aufgefallen war, ist, dass ich für eine kurze Zeit wie so eine Art Nebel hatte, was so sich zuerst so vorbeigezogen ist. Aber das ist natürlich in meiner Situation schwer gewesen, das so zu plausibel zu erklären. Natürlich werde ich als Sportlerin immer regelmäßig gecheckt, gesundheitlich. Ja, aber die Ärzte haben es natürlich immer auf meine Sehbehinderung geschoben. So, wo ich aber gesagt habe, ausgeschlossen, das hat überhaupt nichts mit meinem Gendefekt, mit meiner Augenerkrankung zu tun. Naja, und dann wurde das erstmal auch weiter gar nicht beobachtet oder halt kontrolliert. Und ich hatte dann irgendwann ein paar Monate vor den Spielen schon die ersten Symptome mit den Kopfschmerzen. Das ging so langsam los, hin und wieder mal. Dann in Tokio wurden die immer schlimmer. Aber da dachte ich, okay, wir hatten wirklich sehr hohe Luftfeuchtigkeit und Klimaveränderungen.
Ja.
Und alle anderen haben auch gesagt, ja, ich habe auch Kopfschmerzen, habe ich auch mir erstmal keine Gedanken gemacht. Und dann so richtig, als wir dann wieder zu Hause waren, in unserer gewohnten Umgebung und dann die Kopfschmerzen aber noch schlimmer wurden, anstatt einfach weniger. Und ich dann auch motorische Einschränkungen gemerkt habe, habe ich gedacht, okay, da stimmt was nicht. Und da waren wir gerade mit meinen damaligen noch Verlobten in Paris. Und dann musste ich wirklich abbrechen und sagen, wir müssen nach Hause. Ich schaffe das länger nicht mehr. Es hat einfach kein Schmerzmittel mehr geholfen. Und ich bin eigentlich tapfer, was das angeht. Aber es ging einfach nicht. Und dann sind wir wirklich zum Arzt gegangen. Ich habe gesagt, machen Sie mir bitte eine MRT. Da stimmt was nicht im Kopf. Und die Ärzte haben auch Gott sei Dank schnell auf mich gehört und mich dann die Röhre geschickt. Und das war kurz vorm epileptischen Anfall, weil die Schwellung einfach extrem war im Kopf.
Oh, okay.
Also die haben gesagt, eigentlich fällt es ja auch durch so einen epileptischen Anfall.
Ja,
das ist
genau.
Auch das, was mir die meisten schreiben, ne? Dass es bei denen so entdeckt wurde. Ja, und ich war noch rechtzeitig da und dann ging alles ganz schnell.
Wie war das wie war dieses Gefühl für dich? Ich meine, als das dann wirklich diese Diagnose dann da war, dass ein Gehirntumor da ist.
Ich glaube, ich werde den Tag niemals vergessen, aber weil ich auch an dem Tag mit meinem damals noch Verlobten Ehringe aussuchen war beim Juwelier und dann hatte ich den Termin. Das war natürlich dann echt ein Kontrastprogramm, ne? Nee, ich hatte natürlich schon Angst und das hat ja, wie gesagt, meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ich wusste nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Ich hatte ganz viel mit dieser Ungewissheit zu kämpfen, wusste nicht, was alles auf mich zukommt, kann ich doch mein Leben so weiterführen, wie ich es kenne. Also man hat sich sehr, sehr viele Fragen gestellt und diese Ungewissheit hat mich verrückt gemacht. Ja, und dann fängt man plötzlich an, mit Sachen sich zu beschäftigen, mit denen man sich früher nie auseinandergesetzt hat. Ja, wie zum Beispiel Testament schreiben. Was ist, wenn ich die OP gar nicht überstehe oder als ein ganz anderer Mensch aufwache? Das war ja bei mir auch so ein Sorgepunkt, dass der Tumor, der war ja links vorne, beim Persönlichkeitszentrum, Motivationszentrum und Sprachzentrum, alles Dinge, die mich irgendwie ausmachen in meiner Person. Ja, und das war dann echt ja schwierig, aber ich dachte, okay, die Experten, die werden das schon irgendwie machen und dann hat auch wirklich die Charité und das ganze Team, der Professor Weikosi und Professor Wohlfahrt da auch wirklich alles schnell in die Wege geleitet und dann wurde auch schnell eine Biopsie gemacht und dann die OP. Und dann eigentlich war das Schlimmere für mich die ganz lange Nachbehandlung, die ich unterschätzt habe.
Das glaube ich dir.
6 Wochen Bestrahlung und 13 Monate Chemo, das war dann schon echt, habe ich unterschätzt, ja. Aber ich muss sagen, in der ganzen Zeit, ich habe von Anfang an mir das Ziel gesetzt, ich möchte mein Leben so leben, wie ich es kenne. Also ich wollte das, was ich mir aufgebaut habe, nicht aufgeben. Und ich wollte eben auch nicht, dass der Krebs darüber bestimmt, wie es weitergeht mit mir. Deswegen habe ich mir direkt dann als Ziel gesetzt, wenn ich die OP überstehe und aufwache, möchte ich zu den nächsten Spielen in Paris, die ja 2024 waren, ja. Wow. Und das war mir dann aber nicht genug, ja, bei meinem größten Wahnsinn habe ich gesagt, das reicht mir aber nicht, ich möchte auch noch einen neuen Weltrekord aufstellen. Manche haben so den Kopf geschüttelt, aber ich habe das halt gebraucht für mich, ne? Ich habe diesen Antrieb gebraucht und es hat mir wirklich über die ganze Zeit so viel Kraft gegeben. Das sage ich auch immer bei meinen Vorträgen, wie wichtig es ist, Ziele zu haben.
Ja.
Gerade wenn man so mit solchen Hindernissen kämpft. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Chemo, die Bestrahlung, alles, was dazugehört, aber ich möchte trotzdem weiter meine Routine wieder so aufrechterhalten, so gut es geht. Und bin dann relativ schnell, ich glaube eine Woche nach der OP, war ich schon am Beckenrand, obwohl mein Schädel noch teilweise offen war und verwundet. Aber ich war da. Ich habe so meinen Ablauf so gemacht, wie ich es kenne. Ich bin aufgestanden um 5.30 Uhr, habe da meine Flocken gegessen, bin dann zum Training gefahren, auch wenn ich nichts gemacht habe, aber darum ging's nicht. Es hat mir trotzdem Kraft gegeben und mich mental abgelenkt von dem Krebs und von dem ja Patient sein einfach. Und
ja,
das ist so, so wichtig, auch für alle anderen Menschen, die betroffen sind, ob ihr jetzt zurück ins Office geht oder mit eurer Familie was macht. All diese Dinge, die euch ablenken, das ist so, so wertvoll in der ganzen Therapie.
Ja, ja, absolut. Magst du mal uns ein bisschen mitnehmen, wie das für dich war? Also wie hast du so die Chemotherapie überstanden? Du hast ja gesagt, es waren 13 Monate. Ich meine, 13 Monate eine Chemotherapie zu bekommen, ist natürlich hardcore. War es dann immer so in ein paar Wochen getaktet oder wie war das genau?
Also ich hatte das Glück, das große Glück, dass die Ärzte den Behandlungsplan voll und ganz an mein Leben angepasst haben. Also das heißt, ich saß dann wirklich mit den Onkologen vor der ersten Chemo mit meinem Terminkalender und habe gesagt, hier und da ist ein Trainingslager, da ist ein Wettkampf und lasst uns das irgendwie so attakten, dass das irgendwie passt einigermaßen. Und ich hatte dann eine Woche Chemo und 3 Wochen Pause. So, und deswegen war das für mich dann eigentlich ganz gut. Eigentlich war für mich auch eine ganz andere Chemo geplant, aber die hat einfach besser zu meinem Alltag, sage ich jetzt mal so, zu meinem Leben gepasst. Und dann haben wir das so gemacht. Und in der Zeit, in dem Jahr Chemo, war auch eine Weltmeisterschaft angesetzt. Und ich habe gesagt, mein Ziel ist es, wenigstens dort dabei zu sein. Und so haben wir es dann gemacht. Wir haben das dann so getaktet, dass quasi in der dritten Erholungswoche dann die WM war. Ja, Hammer. Und so war das dann auch. Ich war dann tatsächlich bei der WM, ja, und habe es sogar noch bis zum zweiten Platz geschafft. Ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat.
Wirklich?
Ja, aber ich glaube, das war einfach dieser Wille in mir, dass ich einfach zeigen wollte, dass ich noch nicht tot bin, dass ich irgendwie nicht wieder zurückkämpfe. Ja, und diese kleinen Schritte, Tag für Tag haben mir sehr, sehr geholfen. Also einfach diese Kleinigkeiten manchmal, dass ich nur zum Training gefahren bin und irgendwie nur am Becken an Dehnung gemacht habe. Und wenn es mir etwas besser ging, habe ich etwas mehr gemacht und so Stück für Stück habe ich dann immer mehr Kraft gefunden, ein bisschen mehr zu machen. Und klar, wir mussten natürlich auch das Training komplett anpassen und meinen Körper mit meinem Trainer, das war auch eine Herausforderung, kannte er so ja natürlich auch nicht. Aber es hat alles gut funktioniert.
Ja, Wahnsinn. Ja, es ist ja auch so wichtig, du hast es ja auch selber schon gesagt, eben diese Ziele zu haben, auch gerade wenn man jetzt eben keine Leistungssportlerin ist, so wie du, aber dann eben auch im normalen Leben steht, gerade was Thema Familie angeht oder eben auch so schöne Momente, sich eben immer diese kleinen Ziele auch zu stecken und auch immer wieder zu sagen, jetzt ist wieder eine Woche geschafft und es ist dann wieder ein Stück mehr zur Heilung vor allem auch und immer wieder aber auch sich so kleine Momente zu schaffen, wie zum Beispiel der nächste Urlaub, der nächste Wochenendtrip oder eben auch Zeit mit der Familie, was Schönes zu planen und dass das eben auch unglaublich viel Kraft gibt. Und man merkt ja auch bei dir, dass du dir das gar nicht, dass du gar nicht in diesen zweifelnden Momenten gesteckt hast, in diesen traurigen Momenten oder eben in diesen sehr negativen Momenten, was eben auch in ganz vielen Köpfen natürlich auch so verankert ist, dass man eben diese Ängste hat vor dem Tod, dass man die Ängste hat vor den nächsten Chemotherapien bezüglich auch Nebenwirkungen. War das bei dir gar nicht so, dass du dieses Thema Angst hattest?
Doch, auf jeden Fall. Also ich hatte auch sehr viele Tage während der ganzen, das klingt jetzt nur so, als ob das alles von Anfang an positiv und optimistisch war. Ich meine, grundsätzlich war es ja auch so, aber auf dem ganzen Weg, ich meine, das war ja auch für mich körperlich und mental sehr, sehr schwer. Mein Leben war auf einmal ein ganz anderes als das, was ich als Profisportlerin kannte. Und ich hatte sehr, sehr viele Tage sogar und Momente, wo ich sehr gezweifelt habe, ob ich das überhaupt schaffe, ob es sich lohnt, kämpfen und ob ich überhaupt die Kraft dazu habe. Und ich habe sehr viel gezweifelt und hatte natürlich auch Angst, dass ich das alles nicht schaffe. Aber das sind ja alles Phasen, die auch irgendwie dazugehören. Also man sollte sich jetzt nicht das so vorstellen, dass nur wenn man sich am Anfang ein Ziel gesteckt hat, dann wird das alles wunderbar laufen. So ist es nicht. Und diese harten Tage und wo man heult und zweifelt und wütend ist und Angst hat, die gehören dazu, die hatte ich auch, ganz klar. Und das muss auch so sein. Das brauchen wir auch als Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch irgendwann mal nach vorne zu blicken und wenn man einen Funken Energie hat, das bestmöglich auszunutzen, sage ich jetzt mal. Und eben nicht dauerhaft zu verzweifeln und nicht alles nur schwarz zu malen, sondern auch mal diesen Funken nutzen und auch mal einen Blickwinkel zu ändern und zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das geschafft und ich werde das schaffen und sich da weiter zu motivieren und sich positive Gedanken zu machen. Das ist ja das Gute an uns Menschen. Wir sind selber für unsere Gedanken verantwortlich. Und ob das jetzt mit einer professionellen Unterstützung ist oder alleine oder mit den Freunden und Familie, whatever, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Hauptsache, man kapselt sich nicht ab alleine und stellt sich immer diese Frage, warum ich? Weil ich denke, das ist totale Zeitverschwendung. Das macht einfach keinen Sinn, sich zu fragen, warum ich. Und man sollte eben dann so schnell es geht, das für sich verarbeiten und dann halt positiv nach vorne blicken und sagen, ja, ich schaffe das. Ich habe da meine Ziele, meine Pläne und dann wird es durchgezogen. Da positiv da in die Zukunft blicken. Und ich muss ja auch sagen, klar, Krebs ist nichts Gutes, nichts Schönes. Das wünscht man wirklich niemand, nicht mal den allerschlimmsten Feind, ja. Aber ich sag mal so, was ich von der ganzen Geschichte mit dem Krebs mitgenommen habe, ist, ich habe ja wirklich viele Erfahrungen jetzt gesammelt mit dem Krebs. Und diese Erfahrung kann ich doch jetzt weitergeben an andere Betroffene, die vielleicht auch in derselben Situation stecken wie ich damals. Und dann gibt man direkt das Gefühl weiter, du bist nicht alleine. Es gibt so viele, die da auch ihre Erfahrungen gemacht haben. Man kann sich gegenseitig unterstützen und das nimmt einen auch die Angst. So war es bei mir auch. Das war ja auch der Grund, warum ich recht schnell mit meiner Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und was ich noch für mich, was auch sehr, sehr wertvoll ist, mitgenommen habe, dass ich wirklich auf die wahrscheinlich harteste Art und Weise gelernt habe, dass das Leben nicht unendlich ist und dass wir die Zeit besser nutzen sollen, solange wir leben. Und seitdem ist mein Leben auch viel intensiver und bunter geworden, weil ich jetzt nichts mehr auf später verschiebe. Und als Leistungssportlerin habe ich immer alles auf später geschoben, weil mir der Sport an allererster Stelle war.
Ja.
Und jetzt, dann habe ich wirklich, als es mir besser ging, die ganzen Sachen, die ich mir für später aufgehoben habe, so banale Sachen wie zum Beispiel Fallschirmsprung. Ich meine, das kannst du jederzeit einfach mal in der Woche irgendwo unterkriegen. Und ich habe es immer verschoben. Und ich dachte mir so, warum? Warum habe ich das immer verschoben? Es ist doch so wertvoll, diese Dinge, die man schon immer machen möchte, ja, irgendwie auch zu leben und nicht auf später zu verschieben. Und das ist wirklich eine Erkenntnis, die ich für mich so mitgenommen habe. Irgendwie muss man sich ja die positiven Dinge raussuchen. Und das war für mich eben so eine ganz wichtige Sache. Und dafür bin ich auch irgendwie dankbar.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, also auch deine Worte, was du sagst, das kann ich auch zu 1000% nachempfinden. Und dass man natürlich dann auch das Leben dann erstmal ganz anders sieht, dass man auch erstmal sieht, wie wichtig es ist, jeden Tag dann auch zu genießen oder eben auch solche Momente dann zu erleben, wie jetzt, wie du da jetzt gesprochen hattest, von dem Fallschirmsprung oder eben auch das schönste Geschirr zu benutzen, was sonst immer die ganze Zeit im Schrank steht für irgendwelche Feiertage oder sich eben auch hübsch zu machen, sich toll anzuziehen, weil wenn nicht jetzt, wären dann eben auch, ne?
Ja, eben, richtig. Ja, und das sind ja wirklich dann tolle Erkenntnisse für sich selber, ne, weil dann das Leben irgendwie so bunter und intensiver wird.
Ja, absolut. Und das ist auch so schön. Liebe Elena, ich würde noch ganz gerne noch zurückgehen. Wie konntest du das denn schaffen überhaupt, also mental natürlich, aber vor allem auch körperlich? Du hast gesagt, du hast trotzdem an der Weltmeisterschaft teilgenommen, du bist Zweite geworden. Also jeder fragt sich, so what, wenn man eine Chemotherapie hinter sich hat, dann ist man gerade mal froh, wenn man ungefähr so 10 Minuten gehen kann. Und das dann wieder natürlich auch aufzubauen. Klar, du warst in einer ganz anderen Verfassung, als du auch in die Chemos reingegangen bist. Dein Körper war topfit, also mehr geht ja natürlich auch nicht. Aber dann an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und dann auch noch Zweite zu werden, hast du da irgendwelche Tipps auf Lager vielleicht auch?
Naja, wie du schon sagst, ich bin natürlich mit einer ganz anderen Verfassung in die Chemo gestartet. Ich war ja wirklich topfit nach den Spielen und mein Körper, es war ja quasi geformt durch die ganzen letzten Jahre Leistungssport davor. Und ich meine, bei mir ist ja wirklich fast mein halbes Leben ja nur aus Leistungssport bestanden. Das heißt, mein Körper kannte das eben, gegen solche schwierigen Situationen zu kämpfen und da noch lange zu funktionieren. Und das habe ich dann natürlich während der Chemo auch versucht aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man da sich ein gewisses Niveau über viele Jahre aufgebaut hat, dann hält es auch erstmal. Und natürlich, die Chemo hat meine ganzen Blutwerte und mein ganzes Blutsystem total kaputt gemacht. Und auch das, was meine Stärke war, also die Ausdauerfähigkeit, war komplett im Eimer. Aber ich hatte halt die Profis an meiner Seite, die gesagt haben, okay, wir stellen jetzt das Training so um, dass wir über die Frequenzen oder über die Explosivität gehen, so dass du irgendwie noch schaffst, an deine Leistungen ranzuschwimmen. Und das war dann tatsächlich auch so. Ich meine, keiner wusste, wie das wird, das Rennen bei der WM. Aber ich habe das dann tatsächlich geschafft. Ich war natürlich langsamer als meine Bestzeit. Aber wir haben halt trotzdem noch geschafft, dass ich diese 100 Meter irgendwie überstehe. Und das war dann auch wirklich mein innerer Wunsch und mein Wille, der mich da so getrieben hat. Das war wahrscheinlich auch einer meiner härtesten Rennen überhaupt, weil ich wirklich, mein Körper hat sich mit meinem Kopf gebettelt. Und das war wirklich auch schwer, ein harter Kampf, aber das ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit meine Persönlichkeit, die da durchgekommen ist und der Support von meinem Team drumherum, die mich da bestmöglich vorbereitet haben auf das Rennen.
Wahnsinn. Unglaublich, wenn, ja, dass du natürlich auch die passendsten Menschen dann eben auch an deiner Seite hattest, also sprich die Ärzte dann eben auch, deine ganzen Trainer, dann vor allem auch Physiotherapeuten, eben was da auch alles zugehört. War das in der Zeit, wo du die Chemotherapie hattest, oder hast du das dann eben auch machen können, als du die Bestrahlung vor allem hattest? Wie war das für dich?
Meinst du jetzt das Training? Ja, ich hatte zuerst die Bestrahlung und danach die Chemo.
Okay, ach so,
Genau,
okay.
und ich habe aber auch schon während der Bestrahlung versucht, wenigstens ein bisschen was zu machen und sich halt einigermaßen fit zu halten. Das fiel mir bei der Bestrahlung etwas leichter als bei der Chemo, muss ich sagen. Und bei der Chemo muss ich noch dazu sagen, je später das war, umso schwieriger wurde das für mich natürlich. Na, am Anfang ging es noch.
Ja,
Und die
klar.
GM war so, ja, ich sag jetzt mal im ersten Drittel. Genau, deswegen war der Körper noch nicht ganz so vergiftet und da konnte ich das noch ganz gut irgendwie ausgleichen. Ja. Aber
Okay.
ich habe, wie gesagt, so gut es geht, versucht, mich da fit zu halten. Aber natürlich war das bei weitem nicht Leistungssport, was sich dann irgendwann am Ende ergeben hat, ja. Und ich musste dann auch ganz, ganz viel aufholen, weil mein Ziel war ja Paris.
Ja, richtig. Wann konntest du, also ich meine, jeder von uns, der eine Chemotherapie durchgemacht hat, weiß, wie das ist, wenn es zum Ende hinzugeht, dass die Kräfte dann einfach versagen, dass es dann definitiv nicht mehr weitergeht und dass es auch eine Zeit oder seine Zeit lang braucht, bis der Körper dann wieder so weit ist, mental und körperlich vor allem auch, wieder zu funktionieren. Wie lange hat das bei dir gedauert, danach, bis du wieder in deinen Leistungssport richtig zurückkehren konntest?
Ja, das war auch eine sehr spannende Phase. Ich habe dann auch die letzten Zyklen irgendwie über mich erbracht, aber die waren auch wirklich schwer für mich, also mental und körperlich. Da habe ich wirklich gemerkt, dass immer weniger ging. Ich habe dann auch immer weniger trainiert, habe natürlich dann auch keine Wettkämpfe mehr gemacht, weil einfach der Körper am Ende war.
Na klar.
Ja, und als dann die Chemo vorbei war, saßen wir auch wieder beim Arzt und sagten, ja gut, jetzt ist in 1,5 Jahren Paris. Wie können wir das so schnell wie möglich nicht auf die Beine stellen? Und meine Blutwerte sind komplett im Keller. Was machen wir da jetzt? Und dann hat mein Trainer gesagt, na, wir haben vor, ins Höhentrainingslager zu fahren. Das habe ich schon vor dem Krebs ganz, ganz oft gemacht. Als Ausdauersportler kennst du das vielleicht so von den Radfahrern zum Beispiel oder Triathleten oder sowas, die sind
Ja.
ganz viel im Höhentrainingslager, weil dort einfach die Blutbildung angekurbelt wird. So, und das hatte ich ja, wie gesagt, auch schon ganz oft gemacht vorher. Und dann haben wir gesagt, wir würden das gerne probieren. Die Ärzte haben aber gesagt, wir haben überhaupt keine Erfahrungswerte damit. Das heißt, so ein frisch Chemopatient in die Höhe zu stecken. Keine Ahnung, wie das wird, aber machen Sie doch ruhig mal ein Experiment, ja. Und so sind wir dann in die Höhe geflogen, ins Höhentrainingslager. Und es war für mich super hart. Also körperlich war das eine totale Herausforderung für mich. Ich hatte wirklich Gliederschmerzen, weil ja das ganze Knochenmark wurde ja quasi total angeregt durch diesen Sauerstoffmangel oben.
Ja, das
Aber für
glaube ich.
mich war das so ein Booster, um meine Blutwerte wieder hochzukurbeln. Das war so eine wertvolle Erfahrung. Und es ist ja auch bis heute, ja, profitiere ich ja quasi davon. Und mein Ziel ist es, zukünftig, ich probiere das jetzt nebenbei aufzubauen, für andere betroffene Menschen, nach so einer Nachbehandlung wieder zu helfen, die Werte wieder in Normalzustand zu bringen. Und da wäre unter anderem für mich die Idee, mit den Menschen, die betroffen sind, auch solche Camps anzubieten in höher
Wow.
gelegenen Lagen, ja, und die
Ja.
da eben auf das Leben, was sie gerne führen möchten, vorzubereiten. Das ist so mein Herzensprojekt, was ich gerne anschieben möchte.
Wow. Ja, fantastisch. Also ich hab das vorher noch nicht gehört. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas eben auch geben würde für Betroffene. Aber das ist natürlich unglaublich wertvoll, dass man dann eben auch viel schneller dann wieder ja seine körperlichen Defizite, die man eben hat durch diese ganzen Therapien, dass man die eben auch viel schneller dann aufarbeiten kann. Also sei es, man bekommt ja immer nur so eine Reha dann auch, ne? Aber sowas gibt es natürlich nicht oder sowas ist ja auch noch so für, ich sag mal in Anführungsstriche, uns Normale eben möglich. Und finde ich total schön, dass du dir da überlegt hast, dann eben für Betroffene dann sowas aufzubauen und dem Ganzen dann eben auch jedem auch möglich zu machen, sagen wir es mal
Ja.
so dann auch.
Ja, weil wir einfach so viele Erfahrungen gesammelt haben jetzt über die Zeit. Und ich habe da wirklich ein kompetentes Team um mich herum. Ich habe Ärzte, ich habe Trainer, ich habe Mentalcoaches, Ernährungsberater. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Menschen, die dazu beitragen können, wirklich mit ihren Erfahrungswerten. Und ich glaube, dass viele Menschen, die danach in ihrem Leben wieder zurück stärker einsteigen wollen, ist das einfach eine super Sache. Und das würde ich wirklich gerne ausbauen.
Wow, so schön. Liebe Elena, du sagtest ja, Paris stand dann unter anderem auch an. Und magst du uns da so ein bisschen mal von erzählen? Wie war vorher dann eben, waren vorher dann auch noch so andere Meisterschaften, wo du dich dann erstmal wieder so zurückgekämpft hast, dann vor allem auch, dass du erstmal wieder so ein bisschen auch Siegesluft schnuppern konntest?
Ja, wir haben dann ja recht schnell angefangen, wieder uns öfters im Höhentrainingslager aufzuhalten, ja, was wie gesagt körperlich und mental überhaupt nicht einfach ist. Wir haben da wirklich viel Zeit investiert, um eben meine anderen Stärken zu nutzen, eben über die Exklusivität zu gehen und über die Frequenzen, haben versucht, das Training umzubauen. Und ich war erstmal auch länger gar nicht bei den Wettkämpfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche die Zeit. Wenn man einen Wettkampf schwimmt, muss man ja ein bisschen Trainingspensum runterdrosseln und das wollten wir einfach diese wertvolle Zeit nicht verschwenden. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf das Training, auf die Vorbereitung. Ich bin dann schon irgendwie mal ein, zwei Wettkämpfe geschwommen, aber eher kleinere. Und ich war auch erstmal gar nicht mal so schnell, weil es natürlich alles Zeit gebraucht hat, um sich an das neue Training anzupassen und so weiter. Ja, und dann hatte ich irgendwann deutsche Meisterschaften kurz vor den Spielen und das war auch gar nicht mal so toll. Ich war dann auch enttäuscht und auch irgendwie traurig, weil ich dachte, ich bin eigentlich schon auf einem guten Niveau, ja. Und dachte, das motiviert mich jetzt, wenn ich jetzt hier eine gute Zeit schwimme, aber das war gar nicht so. Aber das hatte auch nochmal andere Gründe. Dann sind wir auch nochmal ins Höhentrainingslager gefahren und sind von dort aus direkt nach Paris. Also das heißt, diese 1,5 Jahre habe ich wirklich voll und ganz damit verbracht, fast eigentlich ausschließlich in der Höhe, um mich da vorzubereiten. Und dann sind wir nach Paris geflogen und ja, ich war überfordert erstmal, weil wir halt so viel in den Bergen waren. Aber für mich war von Anfang an klar, wenn ich diese Möglichkeit bekomme, nochmal auf der größten sportlichen Bühne zu starten, dann werde ich das auch voll und ganz auskosten und nutzen und da um mein Leben schwimmen. Und das war dann tatsächlich auch so, als wir dann in Paris angekommen sind. Die Franzosen haben das gigantisch gemacht. Das war wirklich eine fantastische Stimmung, als ich dann in die Arena rausgelaufen bin. Wir hatten ja um die 17.000 Zuschauer. Das war schon echt Gänsehaut. Und ich bin dann wirklich aus meinem Fokustunnel kurz raus und habe diese Atmosphäre aufgesogen und habe gesagt, okay, das ist mein Moment. Ich habe so hart dafür gearbeitet und fast in meinem Leben dafür gekämpft. Und dann war das auch so. Ich bin dann an meinen Start gegangen, bin die 100 Meter geschwommen und habe dann auch Gold wieder geholt und einen Weltrekord.
Wahnsinn.
Ich habe das erstmal gar nicht gerafft. Ich bin dann aus dem Becken gekrabbelt. Ich habe zwar mitbekommen, dass ich was gewonnen habe. Wenn man schlecht sieht, ist es ja schwer, weil ich ja nicht auf die Tafel gucken kann.
Klar, ja.
Und erst bei der Presse habe ich es dann erfahren und war dann natürlich erstmal sprachlos, weil ich habe zwar damit geliebäugelt und das war mein größter Wunsch, aber das war nicht klar, ob ich es schaffe. Und dann, als ich erfahren habe, ich habe es tatsächlich geschafft, war das für mich so ein Beweis für mich und für alle anderen Menschen, die betroffen sind, wozu eigentlich der Körper und der Kopf in der Lage sind, wenn man daran arbeitet, wenn man daran glaubt. Und das war, glaube ich, für mich so der Beweis, dass so viel möglich ist.
Ja, Wahnsinn, unglaublich. Liebe Elena, wie war das für dich, als du nach Hause gekommen bist? Warst du vorher schon in diesem, also als Botschafterin vor allem auch unterwegs, gerade zum Thema Krebs, Gehirntumor? Oder ging das eigentlich erst so richtig los nach den Paralympics?
Ich denke, das war dann schon relativ schnell, nachdem ich die Behandlungen abgeschlossen habe. Da war ich ja auch sehr, sehr viel dann auch in den Medien mit der Geschichte und habe ja auch von Anfang an sehr offen darüber gesprochen, was mir auch sehr, sehr wichtig war. Also ich habe noch im Krankenhaus, habe ich noch Interviews gegeben nach der OP. Wirklich noch im Krankenhaus gewandt, saß ich da und habe noch Interviews gegeben. Ja, und ich weiß, dass es viele auch kritisch gesehen haben, aber für mich war das so wichtig, dass ich selber mich dazu äußere. Und das hat mir auch, wie gesagt, auch Kraft gegeben, als sich die anderen Menschen, die betroffen waren, bei mir gemeldet haben. Ja, das hat uns dann so verbunden.
Ja.
Und ich denke mal, mit dieser ganzen Geschichte mit Krebs, dass ich schon von Anfang an darüber gesprochen habe und dann auch immer wieder, auch während der Zeit mit der Chemo und Bestrahlung und dann danach mein Weg nach Paris, ich habe immer wieder darüber gesprochen. Ich glaube, dass sich das dann von Anfang an so entwickelt hat, dass ich da als Vorbildfunktion vielleicht
Ja.
für andere Menschen war. Und das hält sich ja bis heute. Und da bin ich ja auch super froh. Und freue mich auch schon auf die YesCon im Mai. Also gerne vorbeikommen, liebe Leute, liebe Zuhörer. Ich werde auch am 10. Mai dort vor Ort sein und werde geehrt. Also ich freue mich da auch schon total. Und das ist auch so ein wertvoller Partner, den ich dann auf dem Weg getroffen habe. Und bin so froh, dass es eben so eine Organisation wie YesCon gibt,
Ja.
die einfach für andere Menschen da sind und die unterstützen mit so vielen Connections und
Ja.
Erfahrungswerte und ja, es ist einfach so wertvoll, dass man so jemanden hat.
Dann magst du uns noch so ein bisschen mitnehmen, wie hat die Öffentlichkeit eigentlich damals reagiert, als du direkt dann auch die Diagnose öffentlich gemacht hast? Weil es ist ja auch immer so eine Gratwanderung, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man eben auch Prominente ist, dann unter anderem oder Sportlerin, natürlich auch sehr bekannte Sportlerin. Es ist ja immer so eine, ja, so ein Yin und Yang, sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Das war, wie gesagt, man wusste ja nicht so richtig, wie gehen denn die anderen damit um.
Ja.
Und dann natürlich war das erstmal ein Schock für alle, weil ich war frisch gebackene Paralympicsiegerin. Das war noch alles gar nicht so lange her, vielleicht 2, 3 Wochen. Und dann so eine schockierende Nachricht, das hat natürlich viele bewegt, viele haben sich gesorgt und ich mich ja auch. Also das hat uns alle irgendwie erschüttert. Aber was mir wichtig war, dass wir halt irgendwie nicht dran verzweifeln.
Ja.
Und das wollte ich ja auch von Anfang an dann direkt so zeigen und selber von mir sprechen. Also ich habe ja noch vor der OP die ganzen Interviews auch noch gegeben, weil ich selber für mich sprechen wollte, weil ich eben von Anfang an klarstellen wollte, ich werde nicht aufgeben, ich werde kämpfen und ich wollte diese positive Note irgendwie noch hinterlassen. Ich wusste ja selber nicht, wie die OP ausgeht, ob ich aufwache und wie ich aufwache. Aber ich habe gesagt, solange ich für mich sprechen möchte, möchte ich das auch so sagen, wie ich es will. Und da waren aber die Rückmeldungen wirklich dann, als sich alle gefangen haben, sehr positiv. Und wie gesagt, ich habe eine Community hat sich auf einmal aufgebaut und viele Betroffene haben sich gemeldet. Und das war dann so schön, weil man dann nicht mehr alleine war. Das hat mir sehr viel geholfen.
Hattest du vorher schon so diesen Austausch mit anderen Betroffenen oder eher gar nicht so? Also erst als du das
Nicht.
Ganze, ja, okay.
Also Krebs war für mich überhaupt nicht gegenwärtig. Also das war überhaupt kein Thema. Ich hatte auch keine Community diesbezüglich. Klar, man hat es hin und wieder mal gehört. Jemand hat es in der Familie, im
Ja.
Freundeskreis, das schon. Aber ich wusste nicht mal, was der Unterschied zwischen der Bestrahlung und der Chemo ist. Also ich war da wirklich
Okay.
ahnungslos. Ja, also ich habe mich nie mit dem Thema befasst. Und dann
Klar.
war ja auf einmal so eine Gratwanderung in meinem Leben. Dann habe ich mich auf jeden Fall mit diesen Dingen angefangen zu befassen. Und dann haben sich halt diese neuen Kreise ergeben, was
Ja.
mir ja sehr geholfen hat, ja. Und ich hoffe, dass ich jetzt anderen damit helfe. Deswegen ist es mir auch so wichtig, weiterhin darüber zu sprechen.
Ja. Absolut. Also das tust du definitiv. Du machst ja auch so viel und eben auch in den Social Media oder eben auch gerade im Fernsehen, wie jetzt ja auch vor kurzem Sportlerin des Jahres, vor allem, wo du die geworden bist. Und es ist so bewundernswert eben auch, oder ich finde es auch so wichtig, dass jeder, der eben eine Krebsdiagnose bekommen hat, auch darüber sprechen kann, weil ihr habt ja auch noch mal ganz andere Bedingungen als jetzt eben so die normalen Menschen, um viel mehr Fokus drauf zu ziehen, um mehr Aufmerksamkeit natürlich auch dadurch zu bekommen und vor allem auch dadurch dann aber auch viel mehr machen zu können dann eben, also gerade wenn man vor allem auch in der Öffentlichkeit steht.
Ja, und ganz oft ist es ja auch so, dass gar nicht die Betroffenen viele Fragen vielleicht haben, sondern ganz oft ist es auch die Menschen um die Betroffenen herum.
Ja,
Also ganz oft
Angehörigen.
ist es so, dass dann die Angehörigen und die Familie, Freunde, whatever, dann mehr Ängste und mehr Sorgen haben. Und mit denen kann man dann ganz oft nicht sprechen. Und wenn du aber jemanden hast, der vielleicht selber betroffen ist und der da ganz anders drauf blickt, dann tut es einfach so gut, einfach mit jemand anderem zu sprechen, der da eben nicht so tickt wie jetzt zum Beispiel die eigene Mama, die komplett versorgekrank ist, was man ja auch versteht. Ne?
Na klar, total.
Und das war bei mir auch so. Ich konnte eigentlich auch kaum mit jemandem aus der Familie drüber reden, bis heute nicht wohl bemerkt, weil die einfach immer noch so ängstlich und so abwertend mit dem Thema Krebs umgehen. Aber dafür habe ich ja meine Community, die locker flockig mit mir darüber sprechen können, jederzeit, und die mich da verstehen, ohne den Teufel an die Wand zu malen.
Ja, absolut.
Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir drüber sprechen, öffentlich.
Ja, total. Liebe Elena, wir kommen auch so langsam zum Ende hin, aber ich würde noch total gerne wissen, hat sich der Krebs, also seitdem der Krebs in deinem Leben kam, hast du dich in der Form, Art und Weise vor allem auch geändert?
Meinst du jetzt meine Persönlichkeit?
Also alles so, der Weg, deine Persönlichkeit, auch wie es vorher für dich war, wie es jetzt für dich war.
Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wen du fragst. Okay. Also jetzt so mein Mann oder sowas, die würden natürlich sagen, ich habe mich nicht verändert. Mm. Aber ich höre schon hin und wieder zum Beispiel von meiner Familie, dass ich, ich bin halt dann schon sehr fordernd. Wenn ich was möchte, dann mache ich es auch. Aber ich glaube, so war ich auch früher. Aber dass ich jetzt halt einfach nicht mehr so fahrlässig, sage ich jetzt mal, mit meiner Lebenszeit umgehe. Ich glaube, das merkt man schon, dass ich nicht gerne Zeit verschwende. Ja, ich glaube wirklich, das kommt drauf an, mit wem man drüber spricht. Aber ich glaube, so diese Persönlichkeitsveränderungen in dem Sinne, dass ich jetzt komplett anderer Mensch geworden bin, das glaube ich nicht, weil das würde ich irgendwie ja auch mit der Zeit merken, wenn sich Menschen abwenden. Aber so ist es nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe da sehr viel Zuspruch, und das tut mir auch gut, das zu hören, dass der Krebs mich halt nicht auf die negative Art und Weise geändert hat, sondern vielleicht auch ein Stück weit in die positive, weil man jetzt einfach wertvoller mit der Zeit umgeht. Und das färbt sich vielleicht auf manche ab, aber für manche ist es dann halt zu viel oder whatever. Aber das muss ja dann jeder für sich entscheiden.
Absolut. Liebe Elena, wir kommen auch langsam zum Ende des Interviews hin. Und zwar hast du ja vor ein paar Wochen eigentlich das schönste Geheimnis gelüftet, würde ich mal behaupten, denn du wirst auch Mama, also auch da herzlichen Glückwunsch und natürlich von Herzen alles Gute. Ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann auch live auf der YesCon dann bald kennenlernen, dann vor allem auch, und dass du da auch nochmal geehrt wirst, freue ich mich auch sehr drüber. Die letzten Worte, die gehören jetzt hier, also alles, was du jetzt gerne noch sagen möchtest, was du der Community auf dem Weg auch mitgeben möchtest, darfst du jetzt von Herzen gerne tun.
Ja, also erstmal ein Dankeschön an dich, liebe Kendra, dass wir heute das Interview gemeinsam machen durften, und ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte auch heute in deinem Podcast viele Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht habe und vielleicht ein kleines bisschen Kraft, Hoffnung oder Mut schenken konnte. Das ist mir wirklich wichtig. Und ja, wie gesagt, wir haben nur das eine Leben, und es macht keinen Sinn, sich die Frage zu stellen, warum ich, sondern man sollte das so schnell wie möglich für sich verarbeiten und dann hoffnungsvoll nach vorne blicken und das Beste aus der Situation machen. Und deswegen, glaubt an euch, gebt nicht auf und setzt euch Ziele, und dann positive Gedanken werden euch dann durch den Weg tragen. Vielen, vielen Dank und passt auf euch auf.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein ganz, ganz wundervolles und berührendes Interview war von einer absoluten Mutmacherin, Sportlerin des Jahres, Weltmeisterin, Paralympikerin und Gold zweimal und sich so vieles dadurch dann eben auch ermöglicht hat, was Elena alles mitgemacht hat, dadurch, dass sie eben auch nur 2% dass sie eben nur 2% sehen kann und dass sie dadurch aber so viel Potenzial entwickelt hat, erstmal dann auch zur Weltmeisterin zu schwimmen, und dass danach dann eben auch ein Gehirntumor dann eben auch auf sie nicht gewartet hat, aber ich meine, was sie erfahren musste und wie wie stark sie durch diese Diagnose geworden ist und wie mental stark sie vor allem auch dadurch gegangen ist und dass es so viele Möglichkeiten gibt, diesen Weg auch zu gehen, wenn man eben die richtigen Menschen auch an seiner Seite hat, die passenden Ärzte und natürlich auch das ganze ärztliche Team, aber auch die Familie, die Freunde hinter sich hat. Deswegen ist es so wichtig, auch über dieses Thema zu sprechen und so wie Elena es auch sagt, sich Ziele zu setzen, auch wenn es nur so kleine Ziele sind, dass du auch immer wieder diese Hoffnung in dir trägst, dass du nicht das Ganze nur negativ siehst, wenn du eben auch durch eine Chemotherapie durchgehst, wenn du durch Bestrahlungen durchgehst, dass du immer wieder weißt, dahinter verbirgt sich so viel mehr und es ist so, so wichtig, dir auch immer diese kleinen Ziele vor allem auch zu stecken. Deswegen hoffe ich sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ja, dass du auf jeden Fall auch bei Elena auf der Seite vorbeischaust. Wir verlinken natürlich alles hier in den Shownotes und wir würden uns von Herzen freuen, wenn du Lust hast, am 9. und am 10. Mai nach Berlin zu kommen, auf die YesCon, wo unter anderem auch Elena ist, wo auch ganz viele andere tolle, prominente Gäste da sind, aber auch, wo du vor allem auch viele Vereine treffen wir. Ich bin auch vor Ort, ich bin für Discovering Hands vor Ort. Vor allem sind ja auch Frauen, die stark sehbeeinträchtigt sind oder eben auch ganz erblindet sind und die dann eben auch einen Tumor dann frühzeitig erkennen können zum Thema Brustkrebs. Also auch hier bin ich vor Ort, freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Wenn du also noch kein Ticket hast, dann Schau doch gerne mal hier in den Link. Das mache ich auch noch alles hier rein in die Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hoffe, wir sehen uns ganz bald auf der YesCon. Und ja, wie immer, bleib gesund und bleib mir treu. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier wiedersehen bei Krebs als zweite Chance. Mal schauen, wen ich dann hier sitzen habe. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich. Und ich bin raus und ciao.